Ja, Господь открыл мне глаза, dass der Herr hat mir die Augen geöffnet. Damit das passieren kann, brauchen wir Gottes Segen, brauche ich Gottes Segen und wir möchten jetzt noch beten. Ja, Herr, wir brauchen offene Augen in dieser Welt, das brauchen wir so sehr. Wir kommen alleine hier nicht klar und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns jetzt die Augen öffnest, dass du mich jetzt auch gebrauchen möchtest in meiner Schwachheit, dass dein Wort groß wird, Herr, dass dein lebendiges Wort in unser Herz kommt und ja, Wurzeln schlägt und gute Früchte hervorbringt. Herr, dafür brauchen wir dich, dass du diese Predigt segnest an uns allen und ja, dein Geist. Amen. Eugen hat schon viel von dem gesagt, was ich auch bei mir auf der Liste hatte. Nicht ganz so, also ganz, ganz seltsam. Ich habe nämlich einen Text mir ausgesucht, der gar nicht in der Perikopenordnung steht und mir ein paar Gedanken gemacht. Das kam nämlich so zustande, Joni hat vor ein paar Wochen hier gepredigt. Wir waren da im Urlaub und ich habe mir dann am Montag danach auf unserer Homepage die Predigt angehört. Das könnt ihr übrigens auch machen. Herzliche Einladung dazu. Wenn ihr mal eine Predigt verpasst, schaut auf die Homepage, hört sie euch nachträglich an. Eine richtig gute Sache. Jedenfalls habe ich mir da auch die Predigt von Joni angehört und er hatte so über das Ende der Bergpredigt gesprochen und hat dann ganz zum Schluss über einen Text gesprochen, der mir wirklich hängen geblieben ist und der mir wichtig geworden ist und über den ich mit euch heute nachdenken möchte. Er steht in Matthäus 7 ab Vers 21, Vers 21 bis Vers 27 und Eugen hat es gesagt, die Worte, dass wir vielleicht Angst oder keine Angst mehr verspüren vor der Hölle. Vielleicht helfen diese Verse tatsächlich, da so ein bisschen in die Richtung zu gehen und es soll auch ein bisschen um die Werke gehen. Ich lese uns jetzt den Text vor, wie gesagt aus Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt. Dort sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Amen. Soweit der Text und als Joni das damals gesagt hatte, er hatte das auch mit einem Video, glaube ich, hier gezeigt, man konnte es natürlich nicht sehen, sondern nur hören, wie dieses Haus dann noch eingestürzt ist, da ist mir das wirklich ins Herz gegangen und ich habe mir überlegt, wie es da in meinem Leben aussieht und das können wir heute auch machen. Und wie gesagt, das, was denen droht, die nicht auf die Worte Jesus hören, das geht so auch in die Richtung, was Eugen angesprochen hat, da geht es auch so in Richtung Hölle und wo man sich Gedanken machen sollte, wo stehe ich an dieser Stelle? Grundsätzlich vielleicht, dass die Bergpredigt, das hatte Joni damals auch schon gesagt, das ist so ein, ich glaube Olaf Latzel hatte das gesagt, so wie die Regierungserklärung von Jesus, also da, wo er so die wichtigsten Sachen an die Menschen gibt und nicht nur so eine hochtheologischen, sondern es ist wirklich extrem praktisch, da gucken wir uns später noch ein, zwei Beispiele daraus an und am Ende sagt dann Jesus, wer das hört und tut, der gleicht einem Mann, der baut sein Haus auf einen Felsen. Wer es nicht hört, das ist eher dann so wie jemand, der es auf Sand baut. Und man muss dafür gar nicht Theologie studiert haben oder ganz groß viel wissen. Dieses Gleichnis geht jedem sofort in den Kopf. Also man kann sich das direkt vorstellen. Jedes Kind weiß, wenn man am Strand irgendwie zu nah am Wasser eine Sandburg baut und da kommt eine Welle, dann war es das mit dieser Sandburg. Und auch wir, die wir vielleicht schon mal ein Haus gebaut haben oder ein Haus pflegen oder sowas, wir wissen direkt, also Häuser baut man nicht auf Sand, zumindest nicht auf trockene und extrem weichen. Ne? Manche ja schon, ne? In Reisling gibt es gerade so eine Situation, wo viel Sand da drunter ist, aber man baut nicht auf Sand, weil es bricht halt irgendwann ein, ganz klar. Und Jesus sagt das. Und er gibt das den Menschen, die zuhören. Und es ist auch ein Grundsatz in der Bibel eigentlich, wenn auf Jesus baut, der baut gut. Wer nicht auf Jesus baut, naja, dann stürzt dein Haus halt ein und der Einsturz wird groß. Und Jesus spricht hier nicht nur über diesen kleinen Teil der Bergpredigt, sondern es geht um die gesamte Bibel. Die gesamte Bibel muss Grundlage unseres Lebens, unseres Lebens sein und der Bauplan unseres Lebens. Und damit wir das so ein bisschen vertiefen können, was das bedeutet, möchte ich jetzt erstmal auf diese Bauherren eingehen, auf diese zwei unterschiedlichen Bauherren. Dann schauen wir uns so diese Gebäude an, die da bauen. Und dann gibt es am Ende eine Bewährungsprobe. Also zu den Bauherren zunächst. Was unterscheidet diese Bauherren? Wenn man sich die anschaut, dann, so wie du gesagt hast, Eugen, der Pharisäer, der war gar nicht mal so schlecht unterwegs. Und diese beiden Bauherren, die ja auch nicht. Denn beide wussten zuerst mal, ich brauche ein Haus. Ich brauche ein Haus, damit ich den Witterungen nicht ausgesetzt bin. Ich muss irgendwo wohnen, mein Leben muss irgendwo ja, in einer sicheren Umgebung sein. Ich muss was bauen. Beide haben dieses Wissen. Beide fangen an zu bauen. Beide werden auch fertig mit dem Bauen. Und beide wohnen in dem Haus. Das ist erstmal positiv. Also es gibt ja noch diese dritte Gruppe. Es gibt ja noch den Baumeister, der gar kein Baumeister ist, der gar nicht auf den Gedanken kommt, ich brauche ein Haus, ich muss ja irgendwo wohnen, ich muss mich irgendwo schützen vor den Einflüssen dieser Welt. Über den geht es hier gar nicht. Aber wir wissen, was mit dem passiert. Der landet nämlich direkt in der Hölle. Weil, das ist klar, wer nicht auf Jesus baut, wer gar nicht die Idee hat, dass ich irgendwo mein Leben sicher gestalten muss, dass ich mein Leben irgendwo unterkriegen muss, in einer Wohnung, die mir Gott macht, da habe ich direkt verloren. Aber hier geht es um diese beiden Baumeister und die gleichen sich ja in erster Linie. Also beide sind davon überzeugt, ich brauche etwas, wo ich leben kann. Beide fangen an und so weiter, hatte ich ja gerade gesagt. Und so ist das auch bei uns. Alle, die wir heute hier sind, da würde, glaube ich, keiner sagen, nee, ich brauche das eigentlich gar nicht. Wir kommen ja mit dem Wissen hierher, dass wir unser Leben irgendwo stabilisieren müssen, dass wir unser Leben irgendwo ja in sichere Bahnen lenken müssen und dass wir Gott dazu brauchen. So weit sind wir alle schon. Und das ist auch der erste Schritt, der wichtige Schritt. Und wenn du das erkannt hast, dann auf jeden Fall ist das schon mal super und da gratuliere ich dir zu. Aber es geht noch weiter, denn Jesus hat mit diesem Gleichnis etwas mehr mit uns vor. Es reicht nämlich nicht, das nur zu wissen, dass ich ein Haus bauen muss, dass ich irgendwas mit meinem Leben machen muss und dass es einen Jesus gibt, sondern wir müssen mehr tun. Wir müssen mehr tun. Denn das Einzige, was die beiden Bauherren unterscheidet, ist nicht das Haus, was sie bauen. Das mag vielleicht auch gleich ausgesehen haben, sondern es ist das, was man nicht sieht. Es ist der Untergrund, auf dem die beiden bauen. Das ist das Wort Gottes, nicht nur es zu wissen, sondern es auch zu tun. Und diese beiden unterscheiden sich vielleicht auch in dem nicht, was wir hier in dieser Gemeinde tun. Jesus sagt ja ganz klar, und diese Menschen, die dann irgendwann zu Gott kommen, die sagen auch, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben. Das waren also nicht Menschen, die einfach nur gekommen sind und sich das angehört haben, sondern wir sehen auch, das waren Leute, die waren aktiv. Die waren aktiv für Gott. Und doch sagt Jesus zu ihnen dieses extrem harte Urteil, wie ich finde. Er sagt dann, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Es ist also ein Unterschied, es nur zu wissen, dass ich Jesus brauche oder ihn wirklich zu brauchen. Und nur zu wissen, was ich tun sollte oder es wirklich zu tun. Und um das so ein bisschen tiefer zu legen, schauen wir uns jetzt mal die Häuser an, die beiden gebaut haben. Nun, wie ich schon gesagt habe, die Häuser müssen sich auch nicht groß voneinander unterschieden haben, die dort aufgerichtet sind. Ich meine, wenn man jetzt heute so durch die Baugebiete geht, da sehen die Häuser auch aufgrund dieser Auflagen alle ziemlich ähnlich aus von außen. Ja, die haben gleiche Klinkersteine und so weiter. Sieht alles hochmodern aus von außen. Und so war es auch bei den Häusern dieser beiden Baumeister wahrscheinlich. Die haben sich von außen, als sie dann fertig waren, so stelle ich mir das zumindest vor, gar nicht so groß unterschieden. Ja, also die Fassade war sicherlich super gut geputzt. Und wenn man dann so aber die Bauherren fragt, na, was habt ihr denn hier gemacht? Wie lange hast du dafür gebraucht und wie lange hast du dafür gebraucht? Da stellen sich nämlich die Unterschiede. Und wenn der eine länger braucht, beziehungsweise der andere kürzer braucht und du fragst den anderen, warum machst du das denn so schnell? Naja, Aufwand und Zeit. Das ist so Zeit und Geld, deswegen habe ich mich da ein bisschen eingespart. Ich habe da so eine Geschichte von Alex auf dem Bau, ich erzähle sie einfach mal, ich habe dich vorher nicht gefragt. Und zwar war ich bei Alex, habe da einmal so zugeguckt, mehr oder weniger, ich bin da hingekommen und Alex hat da gerade so, so die Dämmplatten gelegt auf, den, auf die Bodenplatte, damit irgendwie diese Kabel drumherum und sowas, und darüber kommt der Estrich, ja? Also da muss es so eine Dämmschicht geben, so eine Styroporschicht. Und ich habe da Alex beim Arbeiten zugeguckt und er hat da wirklich wie der feinste Mosaik, also dieses Mosaik, was wir da hinten sehen, war nichts im Vergleich zu dem, was Alex da gebaut hat. Also normalerweise, du hast da so ein Rohr da drin und das schneidet man und da kommt halt diese Styroporplatte drauf und dieses Rohr muss man dann halt so ausschneiden, dass das so halbwegs drauf liegt. Und Alex, der hat wirklich, also dieses Mosaik, das ist wirklich ein gutes Beispiel, glaube ich, der hat da gefriemelt wie sonst was. Und ich habe dann so ein bisschen schnippisch gefragt, ja, warum machst du das denn so? Meint er, es muss gut werden. Das muss gut werden. Und wenn ich das so mache, dann bin ich mir sicher, dass es gut wird. Und du hast recht. Du hast recht. Und es ist richtig gut geworden. Ja, also das war wirklich ein Leonardo da Vinci-Mosaik, was dabei rausgekommen ist. Und es ist gut. Es hält und es dämmt und es ist perfekt. Und jemand, der das vielleicht nicht so gemacht hätte, so wie ich, wo ich gesagt hätte, also ich lebe in einem Haus, ich brauche das jetzt nicht, sagte, ich spare mir die Zeit. Ich spare mir die Zeit, ich spare mir das Geld, der Aufwand ist mir zu groß. Auf Sand bauen ist viel, viel leichter. Auf Sand bauen ist viel, viel leichter, als in einen Stein zu buddeln. Ja, also ich habe jetzt hier so meine Terrasse und sowas ausgebuddelt, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, und ich hatte viele Bereiche, wo Sand drin ist. Und ich sage, das war der Hammer. Ja, also wenn man, da brauchst du nicht mal einen Spaten. Ich habe mit einer Schaufel rein und das ging wirklich, also Meter gemacht ohne Ende. Und dann gab es aber Bereiche, wo Steine drin waren. Gar nicht mal so große, kleine. Und oh, diese Steine, also jeder einzelne hat einem wirklich die Zeit und den Aufwand vervielfacht. Ja? Also es ist nicht einfach, auf Stein zu bauen. Und wenn man auf Sand baut, dann kann der sichtbare Bau auch viel schneller begonnen werden. Ja, also ich glaube, der, der wirklich sich Mühe gegeben hat, der hat viel länger gebraucht, als einer, der bloß ja, so ein bisschen den Sand eben macht und so sich den gerade macht, wie er den haben möchte. Man kann viel länger diese Fassade errichten. Und darum geht es uns doch heute. Darum geht es uns doch heute häufig, wenn wir, ja, wenn wir so nach außen ein gutes Bild abgeben wollen, dass wir eine tolle Fassade haben, dass wir zeigen können, in unserer Familie geht es gut, wir kommen zum Gottesdienst, auf der Arbeit läuft es gut, aber wie es dann hinter der Fassade aussieht, das ist dann schwieriger. Und wir versuchen, diese Fassade möglichst am Leben zu erhalten. Aber das ist nicht das, was zählt. Jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat oder gekauft hat, weiß, dass diese Fassade eigentlich Optik ist. Klar, es ist wichtig, dass diese Optik zu zeigen, aber wenn man ein Haus kauft, dann schaut man noch hinter die Fassade, dann guckt man sich den Keller an, dann guckt man in den letzten Ecken, ob es da irgendwo Schmutz gibt, ob da irgendwo Feuchtigkeit drin ist, ob die Dämmung richtig ist, ob die, wie die Verkabelung aussieht. Alles Dinge, die nicht sichtbar sind. Das wissen die Bauherren, das wissen wir als, ja, als Menschen, weil es logisch ist. Aber in unserem Leben gehen wir da häufig ganz anders vor. Da errichten wir uns eine tolle Fassade. Wir schauen, dass ja, diese Optik bei uns stimmt. Aber wenn wir dahinter schauen, dann bröckelt es manchmal. Dann müssen wir schon im Detail mal reinschauen. Ja, dann ist unser Boden nicht ganz so fest, wie wir es gern hätten, weil wir mehr an der Fassade arbeiten. Wir wissen viel von der Bibel. Wir können mit Bibelversen vielleicht um uns schmeißen. Wir sind jeden Sonntag in der Kirche. Aber wie sieht es mit der Umsetzung dahinter aus? Jemand, der dann auf Felsen baut, der hat es deutlich schwieriger. Der hat es deutlich schwieriger. Ein Felsen, der lässt sich nicht so leicht formen, wie ich das möchte. wie so eine Sandburg, die ich mir schnell aufbauen kann. Felsen ist etwas Gegebenes. Ich muss den Untergrund studieren, ich muss schauen, wie positioniere ich mein Haus, das, was ich möchte, auf einem vorgegebenen Fundament oder auf einem vorgegebenen Gegebenheit. Ja, wer dieses Schloss Neuschwanstein kennt, dieses super, super Panorama, das kennen viele, das ist auf einen Felsen gebaut. Und man sieht, da hat sich jemand Mühe gegeben, wie ist der Felsen hier gestaltet, wo muss ich hier noch ein bisschen aufbauen, wo muss ich hier was wegschlagen, damit es passt. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes lässt sich nicht irgendwie verbiegen und es ist nicht leicht, nicht immer leicht. Es gibt Dinge, wo wir uns anpassen müssen und wo wir mit arbeiten müssen, dass es ein starkes Fundament in uns bildet. Das Wort Gottes ist wahr, immer. Und es ist nicht immer so eine Empfehlung oder sowas, sondern Jesus sagt ganz klar, folge mir nach. Folge mir nach in allen Dingen, in dem, was ich tue, das sollst du auch tun. Und wir können uns nicht zurecht biegen, wie wir wollen, und den Sand da so ein bisschen platt treten und hier alles gut. Nein, wir müssen uns hinknien und damit arbeiten. In 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt Paulus zu seinem Schüler Timotheus, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und ich hoffe auch, dass du diese Erkenntnis hast, dass alle Schrift dazu nütze ist. Aber nicht nur, dass du es weißt, sondern dass du es auch umsetzen sollst. Das ist erstmal der Untergrund, auf dem wir arbeiten. Ja, das ist das Gegebene, was wir haben. Dieser Fels, der nicht verrückbar ist. Jesus sagt von sich auch, ich bin der Eckstein. Jetzt geht es darum, wie das Haus aussieht, also das Fundament, was wir darauf bauen. Denn die Bibel ist gegeben. Aber jetzt geht es quasi an die Arbeit. Während der dumme Bauherr ja ganz schnell alles so ein bisschen platt tritt und sofort aufbaut, das Sichtbare zu bauen, muss der kluge Bauherr erstmal ein Fundament errichten. Ja, also wir können ganz schnell sagen, ich bin zum Glauben gekommen und ich werde jetzt predigen und alles drum und dran, aber das sollen wir nicht. Wir müssen in unserem Glaubensleben, wir müssen in unserem persönlichen Leben ein tiefes Fundament haben. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir müssen arbeiten. Wir müssen arbeiten. Ein Haus zu bauen geht mit Arbeit einher und es kostet Zeit und Anstrengung. Und das ist so. Wenn wir die Bibel beispielsweise lesen, nur um einen Haken auf unserem Bibelleseplan zu machen und zu sagen, ja, heute habe ich es wieder gemacht. Oder ihr kennt die Situation bestimmt auch, ich kenne sie auch ganz gut, wenn man abends im Bett ist und dann vielleicht nochmal schnell die Bibel liest und eigentlich am Ende des Satzes nicht mehr weiß, was vorne steht, dann bringt es nichts. Es bringt nichts. Du sollst mit Gottes Wort arbeiten, es soll dich verändern und es soll dich gestalten. Es ist also Arbeit, die dahinter verbunden ist. Investiere Zeit und Mühe. Bete um das, was du gelesen hast. Bete Psalmen und überleg dir, was möchte Gott mir mit diesem Wort sagen? Und nicht nur im Neuen Testament, sondern vor allem auch im Alten Testament. Denn das, was ich gerade vorgelesen habe, denn alle Schrift, mit alle Schrift meint Paulus nämlich das Alte Testament. Das Neue gab es da noch gar nicht. Auch das Alte Testament sollen wir so lesen und schauen, wo ist Jesus und was kann ich in meinem Leben ändern, was möchte Gott mir damit sagen? Wo kann Gott mich formen? Nicht, wo kann ich das Wort formen? Als ich am Anfang zur Gemeinde gekommen bin, war ich vor allem in der Jugend unterwegs und ich kann mich an eine Jugendstunde ganz gut erinnern, da hat Tobi war da noch gar nicht in der Jugend, ich war da so 15, 16, glaube ich, hat Viktor so ein Bibelquiz mitgebracht. Ich glaube, das gehört den Ebels, ne Alex? Ich glaube, das habt ihr ja auch noch, ne? So ein Bibelquiz. Jedenfalls, ich hatte da richtig Schiss vor diesem Bibelquiz. Ich weiß, ihr kennt das auch, ne, die Jugend, ah, siehst du, ihr grinst schon. Also ich hatte da mega Schiss vor, ich weiß gar nicht, ob ich da schon Jesus nachgefolgt bin aktiv, aber ich hatte da echt Angst, ne? Weil wir haben nur so dieses Bibelquiz gemacht und dann gibt es so leichtere Fragen und schwerere Fragen. Die schweren sind kaum zu meistern, dann geht es wirklich darum, wo steht genau dieses Wort, in welchem Vers und so weiter. Ich hatte eine leichtere Frage zum Glück abbekommen, ja, nenne die Reihenfolge der sechs Bücher, glaube ich, im Neuen Testament und ich konnte das glücklicherweise, ich konnte da glänzen, aber das hat mir Schiss gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich dir jetzt irgendwelche Fragen zur Bibel stellen würde, und wir heute so ein Quiz hier veranstalten würden, hättest du da, was sind deine Gefühle dabei? Hättest du da Angst oder sagst du, ja, nee, mit der Bibel kenne ich mich eigentlich ganz gut aus? Heute kann ich bestimmt ein paar mehr Fragen beantworten, aber sicherlich immer noch nicht genug. Und der Appell ist, schaffe dir ein tiefes Fundament, ein festes Fundament. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes und arbeite damit. Kenne dich damit aus. Es geht, wie gesagt, es geht nicht um das Wissen. Es geht am Ende um die Anwendung. Aber das Wissen hilft schon viel weiter. Denn wenn du dich heute mit den Fragen beschäftigst, dann wird es dir morgen, wenn du vielleicht in Anfechtung bist, wenn dich Leute nach deiner Einstellung fragen zu bestimmten Dingen, dann wirst du diese Verse morgen in deiner Tasche haben und kannst damit arbeiten. Es geht nicht ums Wissen, es geht um die Anwendung. In beiden Häusern lässt es sich ohne Zweifel wohnen. Gar keine Frage. Ich weiß nicht, wie lange diese beiden Bauherren in den Häusern gewohnt haben, bis dann die Stürme kamen, aber beides funktioniert. Beides funktioniert und das ist auch das Tückische daran. Denn diese beiden Bauherren, die können wir sein. Diese beiden Bauherren, die haben sich bestimmt ganz gut gekannt. Vielleicht haben die Häuser direkt nebeneinander gebaut und deren Lebenswege sind eigentlich ziemlich parallel gelaufen. Und das ist das Tückische dabei. Wir sehen eine Fassade, wir sehen aber nicht den Untergrund. Und das kann bei uns genauso sein. Jeder, der heute hier im Gottesdienst ist, sollte sich fragen, welcher der beiden ich bin. Wie tief ist mein Fundament? Und arbeite ich noch daran? Es ist nicht so, dass wir automatisch, also alle werden dazu ja sagen, ja, wir brauchen die Bibel, ja, wir müssen lesen. Die Frage ist, tust du es auch? Oder gibt es bei dir auch Stellen, die mehr auf Sand gebaut sind, als auf festen Felsen? Und es lohnt sich. Es lohnt sich, da tiefer einzusteigen. Und dann kommt die Bewährungsprobe. Und dann kommt die Bewährungsprobe, von der Jesus hier spricht. Ich weiß nicht, wie lange diese Häuser gestanden haben. Vielleicht hat der eine auch über den anderen gelacht und gesagt, du, dein Haus, du baust das auf Granit und auf Felsen, packst da Stahl rein und Bewährung hier und da. Ich lebe schon seit 10 Jahren in meinem Sandhaus, alles läuft doch. Wir wissen nicht, wann diese Bewährungsproben kommen. In der Bibel wird das hier, in unserem Text wird das hier durch einen Sturm, durch Regen, durch Fluten und durch Wind angedeutet. Was sind das für Bewährungsproben? Es sind natürlich auch, ich sage ganz bewusst, auch diese Dinge, die jetzt von außen auf uns einprasseln. Krankheiten, Jobverlust, vielleicht Beziehungen, die auseinanderbrechen, das sind Bewährungsproben, gegen die wir uns stark machen müssen, gegen die wir uns wehren müssen, mit denen wir umzugehen haben. Und auch da müssen wir uns vorher schon Gedanken machen, was wir dann tun und auf welchem Fundament wir dann stehen. Nicht, dass wir uns dann erst diese Warum-Fragen stellen, sondern lass uns jetzt schon diese Warum-Frage stellen und eine Antwort darauf finden, dass Gott immer gütig ist und dass er uns nicht mehr gibt, als wir tragen können. Wenn wir dann in dieser Situation sind, dann werden diese Verse schwerer. Aber sie helfen uns jetzt schon, damit umzugehen. Ich glaube, Jesus meint mit diesen Bewährungsproben gar nicht so das, was jetzt auf uns einprasselt, so das, was an unser leibliches Wohl geht, sondern das sind eher so Anfechtungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und das sehen wir auch an Jesu Leben, wie er angefochten ist. Auch er hatte dieses tiefe Fundament und die Kämpfe, die er dort auszustehen hatte, diese Stürme, die auf ihn eingeprasselt sind, die gingen da in die Richtung, dass versucht wurde, ihn vom Vater zu trennen. Wenn wir überlegen, wie Jesus, als er in der Wüste war, 40 Tage, 40 Nächte nichts gegessen hatte und der Teufel versucht ihn. Das Ziel des Teufels war es doch, ihn von seinem Plan abzulenken und ihn wegzubringen von der Liebe Gottes und ihn selber in den Vordergrund zu stellen. Und Jesus konnte darauf antworten, wie? Mit Bibelversen. Er hatte ein tiefes Fundament. Und vielleicht die größte Anfechtung, als er im Garten Gethsemane war und Schweiß und Blut dann geschwitzt hat und er wirklich mit sich gehadert hat, ob er diesen Kreuzesweg gehen soll oder nicht. Und auch da ist er stets in diesem Fundament geblieben und wusste, dass der Vater diesen Weg mit ihm gehen soll. Wir haben vielleicht, ja, für uns sind diese Versuchungen durch Sünde oder irgendwas, wir stellen sie vielleicht häufig so dar, oder vielleicht uns kommen sie so an, als wären das eher so vielleicht die seichteren Gewässer, so ein kleines Lüftchen, was weht, wenn wir uns wieder entscheiden müssen, ob wir ja so unsere Alltagssünde machen oder nicht. Ich glaube, das sind die eigentlichen Dinge, die zählen. Nicht, ob wir krank werden oder nicht, sondern es geht darum, wie wir in solchen Dingen umgehen, wie wir mit Schuld umgehen und wie wir mit solchen Anfechtungen durch Sünde und Versuchung umgehen. In Epheser 6 steht, das Wort ist Helm und Schwert zugleich, was uns vor diesen feurigen Pfeilen des Teufels schützen kann. Und da brauchen wir es. Und da müssen wir tief in dieses Fundament, in diesem Fundament drin sein. Ich glaube aber, die größte Versuchung, die wir haben, beziehungsweise der größte Sturm, der uns droht, das ist dann am Ende unser Tod. Denn hier sagt es Jesus auch, es an dem Tag, also er nennt einen konkreten Tag, an dem die Menschen dann vor Gott stehen werden. Und die einen sagen dann, Herr, Herr. Also es wird einen Tag geben, wo wir sterben werden und wo wir dann bestehen müssen in einem großen Sturm. Denn dieses Bild Sturm, das finden wir in der Bibel häufiger. Oder dieser Regen, der dann aufkommt und diese Fluten, die uns überwältigen. Das erste Mal, wo das auftritt, das ist relativ am Anfang der Bibel, 1. Mose 7, wo wir von der Sintflut hören. Die Menschheit war verdorben, die Erde war verdorben, so sagt es Gott. Und Gott gereute es, dass er die Menschen gemacht hatte und er schickte eine große Flut. Es hat geregnet, ein Wolkenbruch und das Wasser stieg und hat die Menschen begraben. Und Hesekiel sagt es auch nochmal an einer Stelle, nennt dort auch diesen Wolkenbruch und sagt, ich will einen Wirbelwind losbrechen lassen in meinem Grimm und einen Platzregen in meinem Zorn und Hagel wie Steine in vernichtendem Grimm. So will ich die Wand niederreißen, die ihr mit Kalk übertüncht habt und will sie zu Boden stoßen, dass man ihren Grund sehen soll. Und auch hier deutet es genau auch auf dieses Gleichnis hin, was Jesus erzählt hat. Ja? Da hat jemand Mauern gebaut, hat die Risse vielleicht mit Kalk übertüncht, oberflächlich, aber Gott wird das niederreißen und wird schauen, auf welchem Fundament deine Mauern stehen, auf welchem Fundament dein Leben steht. Und es ist klar, dass diese Flut, die dann irgendwann auf uns zukommt, diese Meereswogen, dass die uns wegreißen, wenn wir nicht fest verankert sind. Wenn unser Haus nicht ganz fest steht auf der Liebe Gottes und auf seinem Fundament. Jetzt möchte ich uns zum Schluss fragen, wie prüfen wir dieses Fundament? Wie prüfst du, auf was dein Haus gebaut ist? Das ist ganz klar. Jesus sagt es hier deutlich. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, also nicht alle, die hier gepredigt haben, die den Gottesdienst geleitet haben, die Musik gemacht haben, die vielleicht die Kirche geputzt haben, werden in das Reich des Himmels kommen. Ja, und das müssen auch wir fragen. Wenn wir irgendwann vor Gott stehen und dann sagen werden, na Herr, ich habe doch Jugend geleitet, ich habe doch im Kirchenteam mitgeholfen. Wie schlimm wäre es dann, wenn Jesus sagen würde, du, ich habe dich nie gekannt. Ich habe dich nie gekannt. Und woran können wir das festmachen? Das sagt Jesus auch. Diejenigen, die diese Worte hören und sie befolgen, die nennt der Herr gute Baumeister. Und die anderen sind dumme Baumeister. Und deswegen lass uns vielleicht ganz kurz, ich mache nur ein, zwei Beispiele, was der Herr von uns erwartet. Und dann schauen wir in die Bergpredigt rein. Ja, zum Beispiel das Vaterunser, wo dann am Ende steht, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch auch der Vater im Himmel vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wie steht es also mit unserer Vergebung? Vergeben wir auch Menschen, die uns Böses tun? Lieben wir unsere Feinde? Wie sieht es aus mit unseren Almosen, dem, was wir spenden? Überlegen wir uns das vorher? Also wie ist unser Umgang mit dem Geld? Alles Beispiele, die Jesus hier in der Bibel gebraucht und an denen wir uns richten sollen. Es ist gut, dass es da drin steht und es ist gut, wenn du dazu Ja sagen kannst, aber es ist Gottes Gnade, wenn du das kannst. Und das, da möchte ich vielleicht auch mit schließen, weil Eugen, du hast es auch schon gesagt, wer sein Leben, seine Mauern auf seinen Werken baut, das ist das Falsche. Das ist das Falsche, weil Jesus diese Werke bewirkt. Wenn wir also dazu Ja sagen können, dann ist das Gottes Gnade. Und das ist Gottes Gnade allein, wenn wir uns in seinem Leben verändern, wenn wir uns in unserem Leben verändern lassen können. Und Jesus verändert uns. Und danach sollen wir streben. Und das ist dieses Fundament, an dem wir arbeiten müssen. Es ist nicht unsere Kraft, aus der wir das leisten können, sondern es ist Jesus Christus allein, der das in uns bewirkt. Und das wünsche ich mir, weil ich stelle mich selber genauso unter das Wort und als ich das gelesen habe, musste ich auch ein paar Mal innehalten, als ich mich da vorbereitet habe, was das eigentlich für mein Leben bedeutet. Und dass ich auch nicht überall das tiefste Fundament habe, sondern dass ich auch manchmal auf Sand gebaut habe. Also ich wünsche mir und wünsche euch auch, dass wir uns heute hinterfragen können. Welche Baumeister sind wir? Was macht unser Fundament aus? Sind das Dinge, auf die ich selber baue? Oder ist es das Wort Gottes, das tief ist und in dem ich mich wirklich zu Hause fühle und nicht nur das, in dem ich auch versuche, das, was er mir sagt, auszuführen. Amen.